Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute hören wir die Erzählung Kleine Arche von Shin Joo-hee aus dem Jahr 2023. Die Erzählerin der Geschichte ist eine junge Frau namens Eun-jae, die unverheiratet ist und in einem Verlag arbeitet. Eine Arbeitskollegin heiratete. Eun-jae, meinst du, du kannst mit mir nach Seoul kommen? Fragte Honey Cookie. Ich lächelte, fühlte mich aber unbehaglich. Nicht nur wegen der anderthalbstündigen Fahrt nach Seoul, sondern auch wegen Honey Cookies Social Media Profil. No more priceless time. No more priceless time. Der Spruch auf ihrer Profilvorstellung entstammte offensichtlich einem Gespräch, das ich ein paar Tage zuvor mit ihr geführt hatte. Für mich war es eine Art Ratschlag gewesen, für sie offenbar, aber so etwas wie ein Bekenntnis. Tja, was sollte man einer jüngeren Kollegin sagen, die sich auf dem Weg vom Außendienst zurück ins Büro ständig über die Kosten für das Essen und den Transport beklagte? Hinzu kam das Honey Cookie, weil sie oft spät zur Arbeit kam und oft früh nach Hause ging, eine erstklassige Kandidatin für den Bereitschaftsdienst war. Sie war wirklich nicht in der Position, sich über die sozialen Dienstleistungen der Firma zu beschweren. Insofern war das, was ich zu ihr sagte, also überhaupt nichts Besonderes. Ich sagte ihr einfach, dass unsere Arbeit eben mehr bedeute, als einfach nur für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Und so meinte ich, wir machen Bücher für Kinder. Das ist doch priceless, oder? Als ich priceless gesagt und dabei Anführungszeichen in die Luft gemalt hatte, hatte sie stumm genickt. Mir war schon klar, dass es bei der Arbeit letztlich meist mehr um das Wie viel als um das Was ging. Aber der unverhohlene Versuch, alles nach einem Wert zu bemessen, gefiel mir überhaupt nicht. Ich wollte mich auf diese Logik nicht einlassen. Nicht auf die Logik, dass Geld alles sei. Und so widersetzte ich mich. Wie erwartet kam Honey Cookie auf meine Freundin Yang Jinju zu sprechen, von der sie sich Informationen über Geldanlagen erhoffte. Wie geht es denn eigentlich deiner Freundin, die ein Vermögen mit Kryptowährung verdient hat? Fragte sie. Oh, Jinju, die ist gerade auf dem Weg nach Uyuni in Bolivien, sagte ich und log weiter, dass Jinju für eine Weile in Uyuni bleiben und dort ein schönes Haus suchen wolle. An dem Tag, an dem ich Jinju das letzte Mal gesehen hatte, hatte sie mir das Ticket für eine Pauschalreise in die Salzwüste von Uyuni unter die Nase gehalten. »Oh mein Gott, Uyuni«, hatte ich gesagt. Und Jinju hatte geantwortet, »Weißt du denn nicht mehr? Wir wollten doch immer nach Uyuni.« Und dabei hatte sie mir auch gleich die Visitenkarte ihrer neuen Firma gegeben. »The Coin Ark« stand darauf. Jinju strahlte. »Im Rückblick ist mir klar, warum. Denn ich habe ja alles miterlebt.« Jinju hatte ihren College-Abschluss hinausgezögert und 2 Jahre lang als Praktikantin in einer Firma durchgehalten, bis sie sich dort den Job gesichert hatte. Sie ertrug einen Chef, der sie manipulierte, damit sie kündigte, wenn sie das Dienstalter erreicht hatte, in dem sie eine Gehaltserhöhung verdient hätte. Selbst als sie jedes Jahr mit einem Überfluss an neuen Praktikanten zurechtkommen musste und das Pech hatte, in eine ihr unbekannte Abteilung versetzt zu werden, tat sie es mit einem Schulterzucken ab. Erst nach 8 Jahren war sie in ein besseres Unternehmen gewechselt. Und das war The Coin Ark. Als ich meinen Kopf noch einmal verwirrt über die neue Visitenkarte neigte, meinte Jinju, nun ja, wie auch immer. Sie sagte, sie habe in ihrer neuen Firma ein recht anspruchsvolles Projekt bekommen und zur Belohnung auch ein paar Informationen über vielversprechende Kapitalanlagen. Sie hob ihr Glas und rief, und unser Uyuni, das ziehen wir durch. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Das Unternehmen wurde jedoch bald von der Börse genommen und die Vertreter des Unternehmens von betrogenen Kryptoanlegern verklagt. Jinju verschwand, zurück blieb nur ein Ticket für die Reise nach Uyuni. Kurz vor Feierabend erhielt ich einen Anruf von meinem Abteilungsleiter. Er teilte mir mit, dass unsere Firma, die ein großes KI-Lernprogramm vorantreibe, eine Umstrukturierung vornehmen müsse und daher beschlossen habe, zuerst die Papier-Lernbögen loszuwerden. Außerdem sagte er mir, dass ich vorläufig auf Standby gesetzt werden sollte. Honeycookie allerdings wurde zu meiner Überraschung in die Kernabteilung des Unternehmens versetzt. Nach der Arbeit ging ich frustriert zu dem Haus, wo Jinju gewohnt hatte. Erwartungsgemäß war niemand da. »Dann fahren wir also zur Kupfermine?«, hatte ich damals gefragt. »Nein, dahin nicht. Ich habe nachgeschaut. Bei Uyuni gibt es eine wirklich herrliche Salzwüste.« »Was? Was wollen wir denn in der Wüste?« »Wir können in den Salzseen Fotos machen und Flamingos anschauen.« Während ich in meine Erinnerungen versunken war, klingelte das Handy und zeigte eine Nachricht an. »Önje, wollen wir was trinken gehen?« Die Nachricht kam von Honeycookie. »Warum nicht?« war meine Antwort. Honeycookie und ich trafen uns in einer Bierbar. Wir sprachen über die Firma, für die Jinju früher gearbeitet hatte. Ich erklärte Honeycookie die Sache mit der Kryptowährung, so wie sie Jinju mir früher erklärt hatte. Okay, also nehmen wir an, da ist eine Blume. Was? Honeycookie sah mich verständnislos an. Ja, sagen wir, da sind eine Blume, eine Biene und ein Schmetterling. Die Blume macht ihre Arbeit, die Biene macht ihre Arbeit und der Schmetterling macht seine Arbeit. Die gehen frühmorgens aus dem Haus und nehmen abends den letzten Zug nach Hause. Aber was ist nun mit dem Honig? Der Honig gehört doch weder der Biene noch dem Schmetterling, oder? Wohin geht der Honig dann? Fragte ich. Na hör mal, was soll das? Ich weiß nicht, wo der Honig hingeht. »An den Imker wahrscheinlich«, Honeycookie machte ein ratloses Gesicht. In dem Moment dachte ich, was rede ich denn da bloß? Meine Freundin Jinju war weg und ich machte mir solch unsinnige Gedanken. Da hatte ich das Gefühl, als verpasste mir Jinju, die so plötzlich verschwunden war, einen Schlag auf den Hinterkopf. »Jinju, warum bist du verschwunden und wohin? Wolltest du plötzlich keine Biene oder kein Schmetterling mehr sein? Der ganze Honig, den du hattest, ist verschwunden? Warum?« »Jinju bittet mich ständig, nach Uyuni zu kommen«, erklärte ich und amüsierte mich über Honeycookies neidischen Gesichtsausdruck. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von der Personalabteilung. »Ich habe gehört, dass Sie eine Auszeit nehmen wollen«, sagte der Personalleiter. »Was? Ich?« »Ja, ich habe gehört, dass Sie ins Ausland gehen wollen und dass eine Freundin von Ihnen einen Job in Uyuni bekommen hat. Ich denke, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Es geht schließlich nichts über den richtigen Ort.« Honeycookie hatte allen erzählt, dass ich nach Uyuni gehen würde. Da resignierte ich und beschloss, tatsächlich dorthin zu fahren. Vor meiner Abreise ging ich zu Jinjus früherer Firma, um herauszufinden, wo sie sich aufhielt. Die Firma war von Demonstranten umzingelt, die die Rückgabe ihrer Investitionen forderten. Ich erfuhr von Jinjus Kollegin, dass eine Person, die in Kryptowährung investiert hatte, einen Abschiedsbrief auf dem Social-Media-Account hinterlassen hatte, den sie verwalte, und sich dann in den Hanfluss gestürzt habe. Da erst verstand ich. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, von einer Strömung unbekannter Tiefe mitgerissen zu werden. Und über deren Klang, der mir nun den wahren Grund von Jinjus Verschwinden mitteilte, hörte ich plötzlich das Summen von Bienen. Der Bus war schon 20 Minuten unterwegs, als sich nach und nach die weiße Salzwüste zeigte. Die Mitreisenden waren begeistert. Ich brachte keinen Laut hervor. Es war eine unwirkliche Schönheit. Ein blendendes weißes Licht. Der Wagen fuhr auf diesem Licht und näherte sich dem Rand des Horizonts. Augenblicklich verschwand die Unterscheidung zwischen hier und dort, innen und außen, heute und morgen. Ich ging allein weiter, weg von den fotografierenden Touristen. Und kam dabei an einem kleinen Hügel vorbei. Wenn man nicht genau hinsah, konnte man gar nicht erkennen, dass es überhaupt ein Hügel war. Eine Frau grub nach Salz. Neben ihr spielte ein rundäugiger Junge. Ich saß eine Weile wie ein Schatten daneben und beobachtete die Frau. Dunkelhäutig, schlank, hagere Arme, unablässig grabend. Eine stetig wiederholte, präzise Bewegung, nicht einfach noch schnell. Aber ich sah zu, wie es geschah, und der alte Salzsack füllte sich langsam. Ab und zu begegnete ich den Augen der Frau. Sie waren unausweichlich, klar und durchsichtig. Augen, denen alles Unwirkliche und Unsichtbare, das die Menschen erschütterte, nichts anhaben konnte. Diese Augen sahen mich ruhig an. Ein klarer, fester Blick, der weder Demütigung noch Schuld erkennen ließ, und plötzlich stiegen mir Tränen in die Augen. Das Kind neben der Frau sah mich und lachte laut. Ich holte ein Zitronenbonbon aus der Tasche und gab es dem Kind. Der Junge, die Süßigkeiten im Mund, zog etwas aus seiner Tasche und reichte es mir. Es war ein Steinsalz mit glatter Oberfläche. Ich starrte es lange an. Wie ein undurchschaubarer, rätselhafter Geheimcode leuchtete der Salzklumpen. Ich erinnerte mich daran, dass sie im Supermarkt Salz, das wie Steinsplitter aussah, für viel Geld verkauft hatten. Pisavol-Andensalz. Und wenn ich es jetzt sähe, würde ich wohl eher an Zitronenbonbons denken, statt an den Preis. Dass in diesem Salz etwas viel Komplexeres und Feineres steckte, fühlte sich an wie ein Geheimnis, das nur ich kannte. Ich spürte, wie etwas in meiner Brust aufstieg, heiß und kalt zugleich. Ich atmete tief ein. Die Sonne ging unter. Ich beobachtete die Frau, die emsig den schweren Sack Salz auf ihr Fahrrad lud. Das Kind winkte mir zu. Als sie in die Pedale trat, lastete das Gewicht des Salzes sicher schwer auf ihren Füßen. Sie fuhr in die Wüste hinaus, den Rücken der untergehenden Sonne zugewandt. Keines der Worte, die mir im Kopf herumschwirrten, war leicht auszusprechen. Ich hielt den langen Schatten der Frau auf meinem Foto fest. Ich wollte ihnen etwas zeigen, statt etwas zu sagen. Jinju und Honeycookie. Ich wollte sie dazu bringen, vor dem letzten Stolperstein zurückzutreten, innezuhalten und über den Rand zu schauen, in der Hoffnung, dass sie es am Ende selbst tun würden. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.